Ich habe hier bei mir verschiedene Esswaren und ich möchte mutige Menschen fragen, ob sie bereit wären, das zu essen. Das ist alles essbar. Mehl, Ei, oh nein, das ist Anke, genau, habe ich vorher noch flüssig gemacht. Schokipulver, Zucker, Backpulver und Ei. Gibt es jemanden, der das wird nehmen? Schluck. Genau, also natürlich würden wir das nicht nehmen, oder? Rohes Ei, Backpulver, Zucker, okay, ja, kann man, vielleicht nicht in Mengen, oder? Schokipulver, ja. All diese Dinge hier sind an sich, für sich genommen, nicht wirklich genießbar, sage ich jetzt mal so. Mal abgesehen von Experimentierfreudigen, aber ich denke nicht, dass ihr das einfach so für euch esst. Und darum werde ich diese Dinge, die jetzt in diesem Beispiel hier für Einzelereignisse in unserem Leben stehen, werde ich mal vermischen. Mal schauen, das muss man drehen, genau. Nehmen da mal, das war auch ein Mehl. Schokipulver. Zucker. Es gibt ja auch Schönes in unserem Leben, Süßes, oder? Aber vielleicht auch Schweres. Dinge, die wir uns nicht so bekömmlich sind. Und diese Dinge mische ich mal. Und ich mache heute meinen ersten Muffin ganz allein und das erst noch für eine Bühne. Dann, ja, Anke esse ich, also Butter esse ich auch nicht einfach so, nur vielleicht ihr, aber normalerweise nehme ich das auch noch irgendwie im Zusammenhang eines Brotes. Und rohes Ei, ja, also, ja, da muss man schon speziellen Geschmack haben, wenn man das einfach so gern hat. Aber wenn man das vermischt und zusammennimmt, so, dann kann das ganz etwas Gutes werden. Ich habe die heutige Predigt formuliert. Mal schauen. Kommt es? Genau, so jetzt kommt es. Im Ofen, so lautet die Predigt heute, verändert durch Probleme. Und ich habe dazu den Predigttext ausgewählt, der ist genau der gleiche wie vor 3 Wochen. Ihr dürft mit mir aufschlagen. In Römer 8, Vers 28. Bis 29. Römer 8, 28 bis 29. Da steht: Eines aber wissen wir, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie ihm gehören sollen. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Er ist das Bild, dem sie ähnlich werden sollen. Denn er soll der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Aber schon vor 3 Wochen in meiner Predigt erwähnt, dass Gott uns in sein Bild verändern möchte. Und habe dabei auch einige Beispiele so erwähnt, wie Gott das tun wird. Und habe dabei zum Beispiel erwähnt, dass Gott das macht, indem wir in seinem Wort in der Bibel lesen. Oder dass wir beten. Oder dass wir großzügig sind, dass wir evangelisieren. Und so verändert Gott uns immer mehr in sein Bild. Und einen Aspekt möchte ich heute noch besonders mit euch betrachten. Und das ist, dass Gott uns auch verändert durch Probleme, durch Schwierigkeiten, durch Nöte. Es gibt Theologen, Pastoren, die sagen sogar, dass Probleme uns viel, viel mehr noch ins Bild Jesu verändern als Bibellesen, weil Umstände, die haben wir 24 Stunden am Tag um uns. Bibel lesen wir nicht so oft. Wie auch immer, ich meine auch, dass unsere Umstände sehr, sehr prägend sind, wenn es um Veränderung geht. Und Gott hat ein Ziel mit deinem Leben, oder eines von mehreren natürlich, aber ein Ziel ist, dass du Jesus Christus gleich bist.
Und da heißt es nun, dieser wörtlichen Übersetzung, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Alle Dinge, dazu gehört alles Schwere, alles Leid, alle Nöte. Dazu gehört eben alles. So, jetzt muss ich den Muffin gleich mal noch machen. Schauen, ob mir das klingt. Da gehört alles dazu. So, jetzt kommt der spannende Moment hin. So, jetzt läuft das mal so, das ist jetzt im Ofen. Alle Dinge gehören dazu. Und ich habe hier einige ältere Menschen vor mir. Und ich glaube, ihr alle würdet mir sagen, doch, das ist so, im Leben gibt es immer wieder Schweres. Es gibt Leid, es gibt Nöte. Bei jungen Menschen ist es mir schon passiert, dass die mir gesagt haben, Leid betrifft mich nicht so. Ich erinnere mich an eine Jugendgottesdienstsitzung vor 8, 9 Jahren. Da habe ich gesagt, ich möchte das nächste Mal über Leid sprechen am Jugendgottesdienst. Dann hat jemand, so einen jungen Erwachsenen, gesagt, das betrifft uns eigentlich gar nicht. Uns Junge, Leid. Gut, ich muss auch ehrlich sagen, es gibt junge Menschen, mit denen möchte ich echt nicht tauschen, die haben schon so viel Leid erlebt. Dann gibt es vielleicht Ausnahmen, die sind noch sehr behütet und so. Aber Leid betrifft uns alle irgendwann einmal und Leid meldet sich nicht an. Wir können unser Leben noch so gut gestalten, irgendwann kommt etwas, das wirft alles über den Haufen. Schwierigkeiten, Nöte. Sind wir doch ehrlich so, ganz nüchtern. Unser Leben ist eine Anhäufung von Problemen. Eine Aneinanderfolge von Problemen. Wenn ein Problem gelöst ist, kommt schon das nächste, das auf die Lösung wartet. Und Jesus ist auch ganz nüchtern. Er hat auch in seinem Wort hat Jesus gesagt, in der Welt werdet ihr hart bedrängt. Johannes 16, 33. Das gehört zum Leben. Und gemäß Römer 8, 28 führt jetzt alles in unserem Leben zum Besten. Alles. Bei denen, die Gott lieben, nochmal zurück, die Gott lieben und nach seinem Vorsatz berufen sind, also bei seinen Kindern. Alles führt zum Guten. Und das Gute ist, wie ich schon vor 3 Wochen gesagt habe, diese Umgestaltung ins Bild Jesu. Die Verherrlichung in der Ewigkeit nach Vers 30. Gott hat einen Plan mit deinem und mit meinem Leben. Und in diesem Plan gehört alles dazu, was wir erleben. Alle Dinge gehören dazu. Mit allem hat Gott einen Plan. Allem Schweren, auch dem Guten, aber auch den Nöten, den Schwierigkeiten, dem Verlust eines lieben Menschen, vielleicht der Trennung, der Diagnose, unheilbar krank. Gott hat einen Plan. Das gehört zu deinem Plan, zum Plan, den Gott mit dir hat. Auch alle Fehler, alles Versagen, auch unsere Sünden gehören zum Plan Gottes. Sagst du vielleicht wirklich? Hä? Will Gott wirklich, dass ich leide? Will er wirklich all das Elend? Will er wirklich, dass ich sündige? Nein, natürlich will Gott das nicht. Wir müssen hier unterscheiden zwischen dem moralischen und dem souveränen Willen Gottes. Moralisch gesehen will Gott all das nicht, ganz klar. Ich glaube, ich muss euch nicht begründen, dass Gott nicht will, dass wir sündigen. Gott will, dass wir heilig sind. Moralisch gesehen, im ersten Schöpfungsplan auf dieser ersten Erde gab es kein Leid, kein Schmerz, keine Tränen, keine Sünden. Und in der Ewigkeit auf dieser neuen Erde wird es kein Leid, keine Schmerzen, keine Trauer, keine Sünden mehr geben. Und jetzt in dieser Zwischenzeit erleben wir so viele Probleme, Schwierigkeiten, Leid. Warum? Könnte Gott denn nicht mit dem Finger schnippen und all das Leid wäre weg? Ich glaube ja. Ich glaube, wenn Gott Gott ist und er allmächtig ist, dann könnte er es so machen und alles Böse dieser Welt wäre in einem Nu entfernt. Das könnte Gott. Warum tut er es nicht? Weil in meinem Herz, in unserem Herz auch so viel Böses ist. Und wenn Gott mit dem Finger schnippen würde, um das Böse zu entfernen, müsste er uns mit entfernen aus dieser Welt. Weil so viel Leid und Böses entsteht, weil mein Herz sündiger ist, als ich mir je hätte vorstellen können. Viel, viel sündiger noch. Und so hat Gott aus Liebe zu mir und zu dir sich entschieden, ich entferne das Leid noch nicht, sondern ich gehe einen langen, langen Weg durchs Leid hindurch. Und Gott hat sich entschieden, ich lasse das Leid da und gehe selbst in dieses Leid hinein. Und Jesus hat das größtmögliche Leid erlebt, so wie die Trennung zu Gott, verlassen sein von anderen Menschen, körperliches Leiden. Und Jesus war bereit, für mich zu leben, für mich zu sterben, und er bietet mir dadurch ein neues Leben an. Leben als Kind Gottes. Ich darf Vergebung bekommen für meine Sünden, darf ein Kind Gottes werden. Also, Gott will nicht moralisch gesehen, dass wir leiden. Aber in seinem souveränen Willen lässt Gott das Leid zu in deinem und meinem Leben, weil er ein größeres Ziel damit verfolgt. Viele sagen, ein guter Gott kann doch das Böse nicht wollen. Was ist, wenn er ein gutes Ziel damit verfolgt? Kann das sein? Dass Gott irgendein Ziel hat, vielleicht eines, das wir gar nicht wissen, und es deshalb das Böse gibt? Ja, Gott lässt das Leid in unserem Leben zu, weil er ein größeres Ziel mit dieser Welt und mit uns hat. Und wir lesen das auch in 2. Korinther 4, 17, da steht, denn die Nöte, die wir jetzt durchmachen, sind nur eine kleine Last und gehen bald vorüber. Und sie bringen uns etwas, was von unvergleichlich viel größerem Gewicht ist. Eine unvorstellbare und alles überragende Herrlichkeit, die nie vergeht. Moralisch gesehen will Gott das Leid nicht. Diese Nöte, die wir durchmachen jetzt. Aber in seinem souveränen Willen gebraucht er sie, weil er ein größeres Ziel verfolgt, die Herrlichkeit. Dass Leid positive Auswirkungen haben kann, weiß übrigens heute auch die säkulare Psychologie. Und ich denke, wir alle wissen, ja, Leid kann auch Positives bewirken. Zum Beispiel kann Leid widerstandsfähiger machen. Da hat der Psychologe Jonathan Haidt darauf hingewiesen, er hat empirisch nachgewiesen, dass wir als Menschen seiner Meinung nach erst dann unser volles Potenzial entwickeln, wenn wir auch Traumata und Schweres und Leid erleben. Erst da kommen wir zu echter Stärke. Nun ja, ich denke, wir alle haben schon Ähnliches erlebt, so im Sinn von, was einem nicht umbringt, macht einem stärker. Leid kann stärker machen. Leid kann auch Beziehungen festigen. Da wird jemand schwer krank in der Familie. Und dann sagt man und merkt man, sie sind näher zueinander gewachsen. Familienbande, Freundesbande sind näher. Sie sind stärker geworden. Wir halten jetzt mehr zusammen seither. Leid kann auch Prioritäten verschieben. Plötzlich ist die Arbeit, plötzlich ist die Gesundheit, plötzlich ist der Erfolg, die Karriere nicht mehr so wichtig. Plötzlich sind andere Dinge wichtiger. Zufriedenheit, Frieden, Beziehungen, Gott. An dieser Stelle muss ich jetzt ganz deutlich sagen, dass all diese Dinge, ich habe die bewusst mit einem Kann formuliert, obwohl ich denke, bei Prioritäten, wenn jemand schweres Leid erlebt, wird das immer Prioritäten verschieben. Aber trotzdem, es kann, es muss nicht. Leid kann widerstandsfähiger machen, aber es kann auch total zerstören. Leid kann zu Depressionen führen. Leid kann zu Angststörungen, zu körperlichen Krankheiten, vor allem Herzkrankheiten führen. Wenn ich jetzt also sage, ja, Leid kann so viel Gutes haben, dann möchte ich den Schmerz nicht bagatellisieren, den du vielleicht empfunden hast. Vielleicht bei der Diagnose, Krebs, beim eigenen Kind oder wie auch immer. Die Bibel ist voll von warum? Warum Gott, warum? Und nirgends verurteilt meines Erachtens die Bibel diese Frage. Warum? Aber Gott ist entschlossen, das Böse zu besiegen und das Leid zu beenden. Und weil Gott so sehr dazu entschlossen ist, das Leid zu beenden, möchte er schon im Hier und Jetzt uns helfen, dass das Leid in unserem Leben ein gutes Ziel erreicht. Und darum geht es jetzt beim zweiten Punkt. Beim ersten Punkt habe ich jetzt vor allem über das Leid ein bisschen theoretisch gesprochen. Jetzt so die Frage, ja, welches Ziel verfolgt denn Gott mit dem Leid?
Jetzt diese drei Dinge, die ich schon eingeblendet habe, die könnte ich auch biblisch begründen, dass die durchaus auch von der Bibel her diese Auswirkungen sein können bei uns. Aber es gibt Ziele, die verfolgt Gott ausschließlich bei seinen Kindern, bei den Gläubigen. Diese Ziele hier, die kann jeder Mensch so erleben, da muss man nicht gläubig sein. Aber es gibt Ziele, die verfolgt Gott ausschließlich bei denen, die ihn lieben und nach seinem Vorsatz berufen sind. Was sind das für Ziele? Ich habe mir in der Vorbereitung einfach mal so überlegt, welche Ziele sehe ich in der Bibel, die Gott mit unserem Leben hat beim Leid. Und vielleicht habt ihr noch andere Gründe. Ich habe einfach das von mir her so zusammengetragen. Und zwar bin ich in der Vorbereitung auf ein Hauptziel und drei Unterziele gekommen, von der Bibel her. Und das Hauptziel, das Gott mit unserem Leid verfolgt, ist, es soll Gott verherrlichen. Ganz, ganz spannend, wie oft Leid und Herrlichkeit im gleichen Vers steht. Praktisch in jedem Vers, den ich hier einblende, übrigens auch. Römer 8, Vers 30 steht dann Herrlichkeit. 2. Korinther 4 habe ich schon eingeblendet, Herrlichkeit. 1. Petrus 1 werde ich noch einblenden, Herrlichkeit. Und es geht immer ums Leid, um Nöte. Leiden und Herrlichkeit gehören zusammen. Es ist in der christlichen Theologie Konsens, dass das größte Ziel unseres Lebens ist, Gott zu verherrlichen. Und Leid, wenn wir richtig damit umgehen, bringt unserem Herrn Ehre. Jetzt weiß ich auch, dass viele der aktuell weltweit am besten besuchtesten Gemeinden, vor allem in Amerika, da wird gelehrt, dass Gott der ist, der für dein Glück zuständig ist, der dich reich macht, erfolgreich und gesund und so. Und vielleicht bist du auch geprägt von diesen Predigten der größten Gemeinden, vor allem aus Übersee? Und dann schluckst du wahrscheinlich leer, wenn ich sage, unser Leid soll Gott verherrlichen. Und denkst, nein, kann ich mir nicht vorstellen, ein solcher Gott. Nun, die Bibel sagt uns, dass Leid normal sind, auch in unserem Leben. Wisst ihr, es wäre durchaus taktlos und grausam, wenn ich heute Morgen einer Mutter, die gerade ihr Kind an Krebs verloren hat, sagen würde, weisst, dies Leid tut Gott verherrlichen. Das wäre taktlos, grausam. Das wäre nicht seelsorglich weise in diesem Moment. Und vielleicht hast du auch so eine ganz, ganz tiefe Not und wenn ich dir sage, dein Leid verherrlicht Gott, dann ist das wie Zynismus so in diesem Moment. Und gleichwohl, es gilt von der Bibel her, unser Leid, wenn wir richtig damit umgehen, führt zu Verherrlichung Gottes, weil es mich mehr zu dem macht, wie Gott mich haben möchte. Und jetzt komme ich zu den drei Unterpunkten. Unser Leid kann uns nämlich näher zu Gott bringen. Psalm 34, Vers 19 und 20 steht, nahe ist der Herr denen, die ein gebrochenes Herz haben. Er rettet alle, die ohne Hoffnung sind. Wer nach Gottes Willen lebt, der wird reich, erfolgreich und immer gesund durchs Leben gehen. Nein, wer nach Gottes Willen lebt, der erfährt viel Leid, steht da. Wow. Aber der Herr wird ihn aus allem Unglück befreien. Oh, der letzte Satz ist für mich so ein Satz aus Glauben gesprochen. Das erleben wir nicht immer gerade so. Immer aus allem Unglück. Ja, aber irgendwann schon. Im Glauben. Klar ist, nahe ist der Herr denen, die ein gebrochenes Herz haben. Gott hätte Josef vom Gefängnis, Daniel vor den Löwen, Jeremia vor der Schlammgrube, Paulus vor den drei Schiffbrüchen und die drei Freunde vor dem Feuerofen bewahren können. Aber er hat es nicht getan. Und alle diese Menschen sind durch dieses Leid Gott näher gekommen. Und das ist das, was ich auch heute sehr oft höre. Von Menschen, dass sie sagen, das Leid hat mich näher zu Gott gebracht. Oder es hat mich überhaupt erst zu Gott gebracht. So bei der Evangelisation gibt es ja immer ein Zeugnis. Und ich habe festgestellt, wie oft ein Leid am Ursprung der Geschichte mit Gott steht. Ich denke an jemanden, der hat einen TÜV-Unfall. Jemand anderes wurde stark gemobbt. Wieder jemand hatte totale Hoffnungslosigkeit bis zu Selbstmordgedanken. Jemand hat selbst eine schwere Diagnose erhalten. Jemand anderes hat in der Familie die Diagnose erhalten. Jemand hat sich getrennt oder da geschah eine Trennung, eine Scheidung, Familie zerstört. Jemand hat seinen Job verloren. Denn nie Zeit für Gott, nur Karriere. Und jetzt kommt so dieses Leid ins Leben, dem man nicht gerechnet hat. Und plötzlich merkt man, ich verliere wieder den Boden unter meinen Füßen. Worauf stehe ich denn in meinem Leben? Man macht sich Gedanken über Gott. Wenn das Herz zerbrochen ist, man sich einsam fühlt, die eigenen Möglichkeiten erschöpft sind, der Schmerz am größten ist, dann sind unsere Gebete oft die ehrlichsten. Zerstört sie, haben wir nicht mehr die Kraft, schön formulierte Gebete zu sprechen, sondern dann sagen wir, was wir wirklich denken und fühlen. Die echtesten Gebete sind doch die, die wir dann sprechen, wenn wir sagen, jetzt kann ich nicht mehr. Gott, wo bist du? Hilf! Gebete, die dann von Herzen kommen. Vielleicht kennt ihr Joni Eareksson Tada. Habt ihr mal gehört? Ja, einige nicken. Sie hatte 1967 einen Badeunfall, also vor über 50 Jahren, bald 60 Jahren schon, oder? Badeunfall und hat den vierten, fünften Rückenwirbel gebrochen. Ist seither Tetraplegikerin ohne Aussicht auf Heilung. Und sie hat mal gesagt, diese Frau, die ihr Leben lang schon im Rollstuhl ist, wenn unser Leben glatt läuft, kommen wir durchs Leben, wenn wir nur etwas über Jesus wissen, ihn nachahmen, zitieren und über ihn sprechen. Aber wenn es gut läuft, dann kann unser Glaube sehr oberflächlich sein. Aber nur im Leid lernen wir Jesus wirklich kennen. Wenn sie das sagt, sehr oft ist unser Schmerz so wie ein lauter Schrei Gottes. So. Hey, ich liebe dich. Ich bin für dich. Komm zu mir, der du mühselig und beladen bist. Ich will dich erlösen aus deinem Elend. Leid kann uns zu Gott bringen. Unser Leid kann auch unseren Glauben kostbar machen. 1. Petrus 1, 6 und 7, ein bisschen ein längerer Text, aber ganz ein genialer Text für unser Thema. Da steht, ihr habt also allen Grund, euch zu freuen. Wenn? Wenn sollen wir uns freuen und jubeln? Wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedener Art durchmachen müsst und manches Schwere erleidet. Juhu! Ich liebe. Nein. Also Petrus, ich weiß nicht, was der da gerade gehabt hat damals. Denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird, muss auch euer Glaube, der ja unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Und wenn dann Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint, wird eure Standhaftigkeit euch Lob, Ruhm und Ehre einbringen. Schmelzofen, das ist ein Bild, das die Bibel benutzt für unser Leid. Wir sind wie so in einem Schmelzofen. Und da muss alles, was nicht zu unserem Glauben passt, wie weggeschmolzen werden. Vielleicht unser Eigenwille, der überhaupt nicht zum Willen Gottes passt. Ich denke hier an Jona, was der leiden musste, weil der Gott nicht gehorsam war. Sturm, Fisch und das Schlimmste für ihn war wohl die Sonne am Schluss noch. Und dass Gott nicht getötet hat. Da musste noch an seinem Charakter geschliffen werden. Das ist so der Moment, wenn Leid uns wie reinigt. Wenn wir dann sagen, hey, ohne das hätte ich das nie gelernt. Ich muss es auf die harte Tour begreifen. Oder Gott kann uns reinigen von Hochmut, von Unverständnis. Wie oft ist es doch so, dass wir, wenn wir gar nichts leiden, gar kein Verständnis haben für die anderen. So, ich mache ja anstrengen, dann könnte sie schon. Ich muss ja schließlich auch. Und dann plötzlich kommt das Leid auf uns. Wir merken, ich war da sehr, sehr hart und jetzt verstehe ich. Hätte ich nie für möglich gehalten, dass das so ist. Leid ist wie ein Feuer, das mich nicht vernichtet, sondern im Gegenteil stärker und schöner machen kann. Wie ein Schmiedefeuer, ein Edelmetall.
Das ist natürlich alles andere als angenehm. Ich habe gelesen, dass Gold bei etwa 1000 Grad Celsius schmilzt. Dieses Feuer kann sehr heiß sein, in dem wir drin sind. Aber durch diesen Läuterungsprozess wird alles Unechte abgestoßen. Und übrig bleibt ein kostbarer Glaube. Übrigens, im Feuerofen Gottes verbrennt nur das, was Gott will. Das ist auch noch gut. Denke hier an die drei Freunde, die waren ja auch in einem Feuerofen. Das ist so mein Bild für den Feuerofen Gottes. Diese drei Freunde waren in diesem Feuerofen und was ist verbrannt? Nur die Fesseln und die Soldaten. Bei ihnen ist kein Haar verbrannt, steht in der Bibel. Kein Haar. Im Feuerofen Gottes verbrennt nur das, was Gott will. Ich erwähne oft in meinen Predigten das Beispiel mit dem Schwamm. Und zwar so, wenn man einen Schwamm hat, was kommt heraus, wenn man draufdrückt? Nur das, was drin ist, oder? Wenn Wasser drin ist, kommt Wasser raus. Wenn nichts drin ist, kommt nichts raus. Und das ist auch so, Leid ist wie so Druck, das auf uns ausgeübt wird. Dieser Druck wird auf uns ausgeübt. Und was kommt dann aus unserem Herzen raus? Wenn wir Leid erleben, ein Druck ausgeübt wird, wenn wir in diesem Feuerofen sind, das, was in unserem Herz drin ist. Und ich muss euch sagen, bei mir kommt dann manchmal so Hass und Groll und Neid und Bitterkeit raus. Und ich merke, das ist in meinem Herz schon drin gewesen. Das muss raus. Und darum ist es gut, wenn wir in diesem Feuerofen sind, wenn das auch rauskommt. Wir merken, oh, böse. Und dann bekennen wir das Gott. Und er vergibt uns und reinigt uns. Und sagen wir, Jesus, ich kann meine Gefühle nicht verändern. Ich bin ohnmächtig, hilf du mir. Fülle du mich immer mehr mit dir. Leid kann uns also in unserem Glauben kostbar machen. Unseren Glauben kostbar machen. Und dann noch das Dritte, das hängt sehr eng damit zusammen, unser Leid kann uns Jesus ähnlich machen. Jemand hat mal gesagt, wir Menschen sind wie Edelsteine. Wenn so der kleine Hammer des Juweliers nicht reicht, um die Ecken und Kanten bei uns abzuschlagen, dann benutzt er halt einen größeren Hammer. Und wenn wir so richtig dickköpfig sind, braucht es vielleicht auch mal den Vorschlaghammer. Der Hammer des Schicksals. Ecken und Kanten. Gott verwendet den Hammer, der die Aufgabe erfüllen kann. Das ist nicht ein Zitat von mir. Gott verwendet in deinem Leben den Hammer, der in deinem Leben das Ziel erreichen kann. Oh. Noch einmal 1. Petrus 1,6 mit dem Schmelzofen, mit dem Gold. Silberschmied wurde mal gefragt, woran erkennst du, dass das Silber rein ist? Dann hat er gesagt, wenn ich mein Spiegelbild in diesem Silber sehen kann. Vielleicht ist das auch so ein Bild. Das Leid soll uns so gestalten, dass andere das Bild Jesu in uns immer mehr entdecken können. Gottes Ziel in deinem und meinem Leben ist, dass wir Jesus ähnlich werden. Gut. Da habe ich ein paar theoretische weitere Dinge gesagt, die meines Erachtens sehr relevant sind für unser Leben. Aber ich habe gedacht, ich mache heute trotzdem noch einen dritten Punkt. Einfach so ein paar Hinweise, wie Leid uns Jesus ähnlich machen kann. Vielleicht hilft dir das, vielleicht hast du andere Dinge, die dir helfen, dann auch gut. Aber ich möchte nochmal deutlich sagen, Leid muss uns nicht, es muss uns nicht, habe ich es nochmal eingeblendet? Nein, es muss uns nicht Jesus ähnlich machen. Es muss unseren Glauben nicht kostbar machen. Es muss uns nicht näher zu Gott bringen. Leid kann uns auch total von Gott wegführen. Gott, warum? Es muss nicht. Leid muss in deinem Leben nicht dazu führen, dass du geistlich wächst. Es kann dich auch verbittert machen, statt dass du wächst und reifst. Wir müssen also lernen, Schwierigkeiten so zu begegnen, wie Jesus es an unserer Stelle tun würde. Was können wir von der Bibel her lernen, wie wir dem Leid ganz praktisch begegnen sollen? Erstens, mein Tipp, wir erinnern uns daran, dass Gottes Plan gut ist, er kommt mitten in unser Leid hinein. Was sagte Josef zu seinen Brüdern am Schluss? Ihr gedachtet es böse zu machen, Gott aber gedachte es gut zu machen. Da wollen wir uns immer wieder daran erinnern. Vielleicht auch gegenseitig, wenn jemand leidet, dass wir einander zusprechen. Hey, weißt du was? Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Darum lasst uns aufsehen zu Jesus Christus hin. Nicht nach rechts oder links schauen, sondern allein auf Jesus, der uns den Glauben geschenkt hat. Er wird ihn auch bewahren. Und Jesus hat gelitten, weil er große Freude erwartet. Und ich glaube, genau das dürfen wir auch vor Augen haben, wenn wir leiden. Hey, große Freude, darum jetzt ein bisschen Leid, kurze Zeit, wenn es sein muss. Und dann die über alles gewichtige Herrlichkeit. Corrie ten Boom, sie hat im KZ tiefes Leid erfahren. Sie hat mal gesagt, wenn sie auf die Welt schauen, verzweifeln sie. Wenn sie auf sich selbst schauen, werden sie depressiv. Wenn sie auf Jesus schauen, werden sie Ruhe finden. Darf ich etwas sagen zur aktuellen Situation? Ich habe den Eindruck, dass genau das im Moment bei vielen Christen passiert. Sie schauen extrem auf die Welt. Corona. Dort noch ein YouTube-Film, dort noch irgendein Video von einem Arzt, dort noch das und so. Jemand hat mir letztens gesagt, das ist eine Sucht für viele Christen. Eine Sucht. Ich weiß es besser als alle anderen. Ich habe noch ein Film mehr und ich kann noch mehr wissen als alle anderen. Aber wisst ihr was, wenn wir darauf schauen, dann verzweifeln wir, weil was können wir hinter dem Computer schon verändern? Dann werden wir depressiv. Das habe ich auch erlebt im letzten Jahr. Menschen, die haben sich mehr um Corona gekümmert als um die Bibel und Jesus Christus. Und es ging ihnen gar nicht mehr gut danach. Und dann habe ich Menschen erlebt, die haben gesagt, die Welt ist die Welt, ich habe einen Auftrag. Und dabei geht es uns gut. Die Blickrichtung bestimmt die Gefühle. Sollten auch nicht vergessen, dass Gott unser Leid kennt. Wer kann uns denn besser nachfühlen als Jesus selbst, wenn wir leiden? Er kommt mitten in unser Leid hinein. Zweiter Tipp, wir freuen uns und danken. Seid dankbar in allen Dingen, das ist der Wille Gottes für euch in Jesus Christus. 1. Thessalonicher 5, 18. Steht in allen Dingen. Zum Glück nicht für alle Dinge. Also ich war noch nie so weit, glaube ich, zu danken für das Schwere. Einfach so. Ich glaube, dass für sich genommen, komme ich noch einmal zu diesem Bild, dass man es auch gut sieht, für sich genommen haben all diese Dinge da, was ich da zusammengenommen habe, hat in sich überhaupt keinen Sinn. Es ist ungenießbar. Das Schwere in unserem Leben hat in sich keinen Sinn, glaube ich. Ich glaube, wir werden nie dazu kommen, zu sagen, danke Jesus für meine Rückenschmerzen, ich freue mich über meine Rückenschmerzen, juhu, ich habe Rückenschmerzen. Oh, danke, yeah, mein Freund ist gestorben. Merkt ihr, wie zynisch und also das. Nein, in sich selbst hat das alles keinen Sinn. Sinn gibt es nur im Umgang damit oder was daraus entstehen kann. Für sich genommen sind all diese Dinge ungenießbar. Zusammengenommen, und jetzt bin ich gespannt, ob es klappt. Zusammengenommen entsteht ein Muffin. Oh. Muss ich schauen, dass ich das gut, so, dass ich es nicht angelenkt habe. Genau. Jetzt möchte jetzt jemand, ne? Jetzt irgendein Mutiger. Ja, komm. Also, ja, kannst du das Ganze nehmen oder auch die Hälfte. Dann nehme ich die andere Hälfte, also ich würde es schon machen. Super. Ja, genau. Also, für sich genommen, ungenießbar zusammen. Ja, es wird halt so gut sein wie die Zutaten, gell? Aber kann man es essen? Gut, cool, danke. Sehr gut. Wir freuen uns, danken. Und wir weigern uns aufzugeben, weil wir wissen, Gott kann das alles zusammennehmen und zu einem großen, guten Ziel führen. Darum weigern wir uns aufzugeben. Wir geben nicht auf, auch wenn es schwierig ist in unserem Leben. Charakterentwicklung ist ein langsamer Prozess. Wenn wir die Schwierigkeiten des Lebens umgehen oder vermeiden versuchen, dann wollen wir diesen Prozess abkürzen. Ich habe schon so oft erlebt, Menschen oder auch ich selbst, ja, dass ich Schwierigkeiten umgehen wollte. Alles herschmeißen, ich mache nichts mehr, gib auf. Da höre ich auf mit dem. Nein, macht keinen Sinn mehr. Man wechselt die Ehe, man wechselt die Gemeinde, man wechselt die Arbeitsstelle, man wechselt, weil es so schwierig war. Und dann, was passiert? Man nimmt sich und seinen Charakter mit und dann erlebt man wieder genau das Gleiche. Und ich sage euch, wenn ihr zweimal das Gleiche erlebt, dann solltet ihr unbedingt auch mal fragen, was ist bei mir? Es ist total unreif, einfach immer alles herzuschmeißen und weiterzugehen, so wie den Hinterausgang zu nehmen. Es ist reif, aber sich auch mal dem zu stellen und sich zu fragen, was ist bei mir? Klar, es kann dann auch zweimal die anderen sein, ja, statistisch gesehen. Aber einfach, dass wir mal fragen, was ist bei mir? Wenn wir am Anfang unseres Glaubenswachstums stehen, dann werden wir uns ständig fragen, Herr, warum ich, warum ich? Und je weiter wir im Glauben kommen, desto mehr werden wir uns fragen, Gott, was möchtest du mich lehren damit? Was soll ich jetzt noch lernen? Warum mutest du mir das zu? Und schließlich vertrauen wir darauf, dass Gott weiß, was er tut und dass es gut ist, was er tut. Und dass es am Schluss gut kommt. Ein Muffin. Ich mache noch Bette zum Schluss. Jesus, ich danke dir, dass du uns vorangegangen bist, dass du für mich gelitten hast, gestorben bist. Du weißt, was Leid ist. Das ist kein einfaches Thema für uns. Ich danke dir, Jesus, dass du mit uns kommst ins Leid hinein. Und Jesus, so bitte ich dich jetzt, dass du uns hilfst, ganz konkret hilfst, dass wir, wenn wir leiden, auf dich schauen. Auf dich, der du angefangen hast, unseren Glauben und auch vollenden wirst. Dass wir uns bewusst werden, du bist ja bei uns. Und dass wir uns in Erinnerung rufen, dass du ein gutes Ziel hast mit unserem Leben. Und so bitte ich dich, Jesus, hilf uns nicht aufzugeben, dort, wo wir jetzt gerade drin sind oder bei der nächsten Schwierigkeit. Dass wir uns so die Frage stellen, Jesus, was möchtest du mir jetzt damit zeigen? Bitte, dass du uns hilfst. Amen.